Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Julius Stucke. Zu Gast ist
Gunter Gebauer, Philosoph und Sportsoziologe und heute zwar auch im Studio, aber leider in einem anderen, in Köln nämlich. Wir hören uns also nur. Hallo Herr Gebauer, ich freue mich, auch wenn wir uns nicht sehen und das schöner wäre, freue mich, dass Sie dabei sind.
Hallo Herr Stucke, ich freue mich auch.
Wir haben ein bisschen Zeit heute, um auf den Tag, aber natürlich auch auf diese Woche zurückzuschauen gemeinsam. Eine Woche, in der unter anderem ein Hashtag, nämlich krass vermissen, die Runde gemacht hat, hier und da auch noch eine Runde dreht. Menschen haben da geschrieben, was sie vermissen in diesen Zeiten. Das haben wir natürlich auch hier und da uns schon gestellt, aber je länger die Zeiten sind, desto mehr vermissen sie natürlich irgendetwas. Sie zu Hause haben sicher auch direkt was im Sinn. Herr Gebauer, bei Ihnen kann ich nachfragen, was vermissen Sie denn krass?
Ja, ich vermisse natürlich engen Kontakt mit einer ganzen Reihe von Freunden. Ich vermisse mein Kolloquium in der Universität, das mir immer sehr viel Freude macht. Das machen wir jetzt digital. Geht, aber es ist natürlich viel schöner, wenn man zusammensitzt und hinterher noch ein Bier trinken geht. Und ich vermisse das Publikum im Theater, Theater überhaupt, Kulturveranstaltung und Sport.
Super, ich danke für diese Überleitung, denn wir wollen gleich genau darüber sprechen, wie das ist mit Publikum in der Kultur, mit dem Vermissen. Die Kultur- und Veranstaltungsbranche nämlich, die vermisst politische Unterstützung gerade und geht dafür heute auch auf die Straße in München. Darüber sprechen wir gleich. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und für die Kultur gehen Menschen heute auf die Straße. Kulturschaffende, Menschen aus der Veranstaltungsbranche, sie machen darauf aufmerksam, dass es ihnen nicht gut geht. Es fehlt vielen Menschen an Arbeit und eben auch an Unterstützung und an der Möglichkeit, Unterstützung zu beantragen. Und auch wenn hier und da ja durchaus wieder kulturelles Leben möglich ist, dann eben doch in ziemlich stark beschränktem Maß. Und das kritisieren einige Menschen hinter diesem Appell Aufstehen für Kultur. Stellen wir da gerade ganz problematische Weichen für die Zukunft? Darüber wollen wir sprechen. Der Philosoph Gunter Gebauer heute zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Herr Gebauer, der frühere Kulturstaatsminister Julian Niederrümelin, der hat gesagt, es gehe um die große Frage, wie wir in der Krise mit Kultur umgehen und macht da einen Vergleich auf und sagt, nach dem Zweiten Weltkrieg hätte sich das Land auch in Richtung des Landes der stabilen D-Mark, also klar in Richtung Wirtschaft eben positioniert und so würde das jetzt eben auch wieder sehen. Sehen Sie das ähnlich?
Nein, ich finde den Vergleich nicht besonders gut. Also nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg war in beiden Situationen Kultur enorm gefragt. Wenn Sie mal schauen, was für Auflagen die Bücher hatten nach dem Ersten Weltkrieg, da haben Sie etliche Titel, die haben weitaus über 1 oder 2 Millionen Exemplare verkauft. Da sind berühmte Autoren dabei, wie Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque und so weiter. Ist ein Weltbestseller geworden. Theater waren voll. Musik ist wieder gespielt worden, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Also da wurde Kultur für außerordentlich wichtig gehalten. Aber da hatte niemand Geld.
Also machen wir es jetzt vielleicht sogar schlechter?
In gewisser Hinsicht ja, weil vielleicht der Hunger nach Kultur gar nicht so sehr stark ist. Wir werden ja auch sehr stark audiovisuell bespielt. Wir haben Gelegenheit, alles Mögliche zu sehen im Fernsehen und mit anderen Medien. Sozusagen, wir müssen ins Kino gehen, wir haben das Heimkino, die Leute haben alle möglichen Programme drauf. Wir können die neuen Filme auch abrufen und ähnliches. Also das hat sich auch viel zurückgezogen in die vier Wände.
Auf der Seite der Konsumierenden können wir es uns leicht machen, aber das ist natürlich eben auch ein Problem für die, die Kultur produzieren.
Ein Riesenproblem.
Ja, die Ärzte sind ein Beispiel, ein prominentes Beispiel. Die Band, die Ärzte, die machen gerade natürlich auch Werbung für ein neues Album, aber sie machen auch unter anderem aufmerksam auf dieses Problem und haben damit für einen etwas ungewöhnlichen Moment gesorgt, gestern Abend für Fernsehzuschauer.
Das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Die Ärzte in den Tagesthemen. Einerseits gut, dass das Thema gesetzt wird, aber Gunter Gebauer, ich würde mal eine These wagen. Genau diese Art, wie das da gelaufen ist, auch wenn wir jetzt irgendwie es nett finden, ja, aber nett ist schon genau das richtige Wort. Die These ist, das ist Teil des Problems, die Art des Umgangs. Man holt sich da bei diesem wichtigen Thema, denn es gibt Menschen, die verdienen gerade kein Geld, die können ihre Familien nicht ausreichend vielleicht irgendwann mehr ernähren, ja. Und dann holt man sich eine Band, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen, aber irgendwie bleibt das auf diesem netten, bisschen halblustigen, es ist halt Kulturniveau.
Das sehe ich nicht so, Herr Stucke. Wir haben ja jetzt nicht eingespielt, was die Ärzte gesagt haben. Die drei Musiker und was sie gesagt haben, war sehr ernst. Das war sehr dezidiert. Und ich finde es sehr gut, dass die jetzt mit der Power ihrer Punkkultur da reinhauen. Die sind ja inzwischen auch ältere Herren in schönen Anzügen dargestellt. Aber sie sind vollkommen auf der Seite ihrer Tonleute, ihrer Crew, ihrer Roadies, wie sie gesagt haben. Mhm. Und lenken auch die Aufmerksamkeit auf die vielen Leute, die jetzt Kredite nehmen müssen, sagen, das sind ja Kredite. Da wissen ja auch die Kulturschaffenden nicht, ob sie die jemals zurückzahlen können. Und sie kriegen auch nur Kredite, wenn sie laufende Kosten haben. Und ich kenne ganze Menge Leute, Sprecher zum Beispiel, Schauspieler, Sänger und so weiter, die haben keine laufenden Kosten. Mhm. Die kriegen auch keinen Kredit.
Ja, das ist eins der großen finanziellen Probleme gerade. Und dann wollen wir natürlich fairerweise auch noch ganz kurz hören, was die drei inhaltlich gesagt haben, wenigstens einen kurzen Ausschnitt.
Das Problem ist tatsächlich, wir nehmen Kultur oft als gegeben hin. Also Kultur ist einfach immer da. Und es fällt vielleicht gar nicht so auf, dass Kultur eben auch Leute braucht. Nicht nur so die Gesichter wie uns, sondern dieser ganze Unterbau, also von den Clubbetreibern über die Bands, die noch nicht so weit sind, dass sie einen Plattenvertrag haben oder nicht so Platten verkaufen. Und die müssen alle von irgendwas leben. Und die werden gerade schon ein bisschen ignoriert aus der Serie. Naja, Künstler, mein Gott, das ist ja nicht wichtig.
Also das Problem macht Farin Urlaub von den Ärzten da klar. Das Problem haben sie jetzt auch adressiert. Wir müssen irgendwie das ernst nehmen. Es geht hier um Geld und auch um Überleben von Menschen. Aber wir haben keine Lösung, oder? Denn wir können ja auch nicht einfach sagen, wir machen jetzt halt dann einfach so weiter wie vorher. Funktioniert ja auch nicht.
Nein, wir haben keine Lösung. Das betrifft ja auch noch andere Bereiche des öffentlichen Lebens, Sport und so weiter. Also es ist eine furchtbare Situation für die Leute, die jetzt praktisch von der Hand im Mund leben müssen, die zwischendurch jetzt zu irgendwelchen Lohnberufen übergehen. Also zum Beispiel in meiner Verwandtschaft Opernregisseurin, ja, die müssen jetzt irgendwie sehen, dass sie Trainingsprogramme machen für Leute, die sich irgendwo auf einer halbbühnenartigen Situation bewegen, damit sie überhaupt über die Runden kommen, gar nicht dran zu denken, dass sie jetzt eine Opernregie irgendwo kriegen. Mhm. Also nur um ein Beispiel zu geben. Mhm. Und ich finde, das wurde noch eins gesagt von den Ärzten, was ich sehr gutes Argument finde. Nämlich die Frage, wie wird es sein, wenn dann irgendwann mal die Krise vorbei ist? Wird dann das Interesse an Kultur noch da sein? Mhm. Ja, irgendein Interesse an Kultur wird da sein, aber erstmal fehlen dann eine Menge Leute, die vielleicht ausgestiegen sind. Und zum anderen, wir haben ja vor der Corona-Krise ein enormes, hohes Interesse an Kultur gehabt, wie auch an Sport und so weiter. Aber wenn das vorbei ist, kann sein, dass dieses hohe Interesse einfach gar nicht mehr da ist, sondern dass man da runtergeschaltet hat und sich jetzt mit Schonkost zufrieden gibt.
Da würde ich Ihnen widersprechen. Mhm. Ich glaube natürlich, dass die Gefahr ist, und da müssen wir auch aufpassen, dass wir jetzt eben nicht kaputt sparen und dass am Ende die Leute, die einen wichtigen Teil der Kultur halt auch in unterschiedlichsten Bereichen, Subkulturen irgendwie viel für unser Leben, für unser gesamtes Leben getan haben, da müssen wir schon aufpassen, dass die jetzt nicht hinten runterfallen und am Ende eben einfach nicht mehr da sind. Aber ich glaube schon daran, da ist mein Optimismus da, dass eben Kultur so sehr zu uns gehört, dass sich das irgendwie immer wieder einen Weg zurückbahnen wird.
Sagen wir Kulturleute. Ich denke das auch von mir, aber ich glaube, Kultur hat ja auch ganz viele andere noch erreicht, für die Kultur nicht solche ganz große Rolle gespielt hat, aber die trotzdem sich sehr für Kultur interessiert hat. Und da könnte es sein, dass da eine ganze Menge abbröckelt. Mhm. Das ist meine Sorge.
Es fehlt an Lösungen, haben Sie vorhin gesagt. Mhm. Auf den Punkt würde ich noch mal ganz kurz schauen wollen, denn das ist ja die Frage, haben wir Lösungen, haben wir Möglichkeiten, das besser zu machen? Es gehen ja gerade Menschen in München auf die Straße, um darauf aufmerksam zu machen, es ginge anders. Wir hören mal ganz kurz hier aus dem Programm einen Ton von Birgit Gibson, die macht Pressearbeit für diese Initiative Aufstehen für die Kultur. Und die hat Folgendes gesagt.
Die Veranstaltungsbranche hat wirklich sehr, sehr valide Sicherheitskonzepte erarbeitet in den letzten Monaten. Das geht von Schachbrettmusterbesetzungen, das geht von personifizierten Tickets, das geht von ganz besonderen Ein- und Auslassmöglichkeiten. Es gibt keine Pausen mehr, es gibt keinen Alkoholausschank. Die Menschen sitzen mit großem Abstand ruhig auf ihren Plätzen und wären in der Lage, ein Konzert, ein Theaterstück oder eine Lesung zu verfolgen. Und wir wissen zwischenzeitlich auch sehr genau, dass es von diesem Geschehen, dass dort keine Gefahr ausgibt für eine Ansteckung.
Also eng im Flugzeug ja, eng im Konzert immer noch nicht. Das ist ja so ein bisschen was, was dahinter steckt. Messen wir da mit zweierlei Maß?
Ich glaube ja. Denn es wird ja von vielen Veranstaltern, die jetzt in die Öffentlichkeit treten, sehr klargelegt, was für Konzepte sie entwickelt haben, wie viel man Rücksicht nehmen kann. Und natürlich sind die Einnahmen dann deutlich geringer, aber sie machen es trotzdem oder gerade deswegen, um den Betrieb am Leben zu erhalten. Ich glaube, da kann man der Kultur noch einige Schritte entgegenkommen. Ich glaube, das ist einfach auch zu rigide, wie Kultur behandelt wird.
Günter Gebauer, Philosoph und Sportsoziologe. Wir sprechen gleich weiter. Corona bleibt der Rahmen gleich. Wir wollen über unsere Strategie zur Bekämpfung des Infektionsgeschehens sprechen, wenn wir denn überhaupt eine haben gerade. Der Philosoph Günter Gebauer ist weiter, naja, nicht ganz an meiner Seite, in einem Studio in Köln. Köln und Berlin sind ja tiefrot auf der Landkarte des Robert-Koch-Instituts. Sowieso werden da die roten Flecken immer mehr, diese 50er-Marke, vielerorts überschritten. Teilweise natürlich ganz dramatisch. In dieser Woche war Berchtesgaden ein Thema. Über Berlin-Neukölln spricht man sowieso schon länger. Delmenhorst war auch noch ein kurzer Moment, wo man dachte, oh Gott, das sind wirklich sehr viele. Und wenn man das so sieht, ist mein Eindruck, wir kommen an einem Lockdown gar nicht mehr vorbei und wollen das einfach nur nicht so richtig anerkennen. Ich habe den Eindruck, wir schauen so ein bisschen wie das Kaninchen auf diese Zahlen, die wir da jeden Tag sehen, ohne einen wirklichen Plan zu haben. Herr Gebauer, haben wir eine Strategie?
Also wir hatten auf jeden Fall eine Strategie und die wird ja auch noch weitergeführt in den Landkreisen, die nicht so stark betroffen sind, nämlich die Nachverfolgung der Fälle. Das ist ja eigentlich eine gute Strategie. Das setzt aber voraus, dass genügend Personal in Gesundheitsämtern vorhanden ist und dass die Angaben, die die Infizierten machen, in Ordnung sind und auch die Listen dann entsprechend nachverfolgbar sind, also dass die Leute korrekte Adressen angegeben haben. Daran hapert das ja schon. Manche nehmen das nicht ernst, schreiben irgendwie Mickey Mouse rein oder sonst irgendetwas. Das ist sehr betrüblich, weil dadurch die Strategie, die eigentlich gut gedacht ist, an ihre Grenzen stößt. Und natürlich erst recht, wenn die Fälle so zahlreich werden, wie sie es jetzt sind. Jetzt sind wir heute deutlich über die 10.000er-Marke gekommen. Das nimmt natürlich jetzt noch weiter zu. Das ist ja exponentiell die Steigerung. Das ist immer das, was man sich vor Augen führen muss. Also wenn heute 10.000 da sind, sind morgen wahrscheinlich 14.000, 15.000 da und so weiter. Das kann man nicht mehr nachverfolgen. Ja. Sodass man darüber nachdenkt, dass man jetzt eine andere Strategie bevorzugt. Aber die ist nicht erprobt.
Ja, wir brauchen ja auch eine Strategie dagegen auf jeden Fall. Darüber müssen wir auch noch sprechen. Aber wo Sie gerade bei diesem Punkt des Nachverfolgens sind, können wir mal hören, was die Gesundheitssenatorin in Berlin dazu gesagt hat, Dilek Kalajdzic, die hat, finde ich, das ja mit einem kurzen, knappen Bild ziemlich dramatisch auf den Punkt gebracht, nämlich so.
Wenn Sie Kenntnis haben, dass Sie positiv sind, begeben Sie sich in Selbstisolation. Wenn Sie Kenntnis haben, Sie hatten Kontakt mit einer Person, der positiv ist, gehen Sie in Quarantäne.
Herr Gebauer, die Wirkung eines solchen Satzes, gehen Sie in Quarantäne, gehen Sie nicht über los. Ja? Das war vielleicht bisher auch schon so. Ich meine, das haben viele vernünftige Menschen so auch schon von sich aus gesagt, okay, ich hatte Kontakt, ich bleibe jetzt zu Hause. Aber wenn man das so hört, dann klingt das doch ganz klar wie das Eingeständnis, wir wissen nicht mehr weiter, oder überinterpretiere ich das?
Also ich habe da vor allen Dingen so einen Befehlston rausgehört, der mir nicht so besonders gut gefallen hat. Ja, wir wissen nicht mehr weiter. Wenn man alleine in Quarantäne geht, mag etwas dabei an positivem Effekt entstehen, aber auf die Weise haben wir ja noch nicht eine Strategie der Gesundheitsämter. Und da scheint mir das besser zu sein. Man entwickelt eine Strategie zusammen mit den führenden Virologen, die ja gute Vorschläge haben, aber natürlich jetzt nicht so nahe am Geschehen sind, dass sie sagen können, wie man so etwas durchführen kann. Also die Clusterlösung, die vorgeschlagen worden ist. Mhm. Dass man sich Cluster sucht, beziehungsweise die Cluster bilden sich ja einfach dadurch, dass irgendwo eine Familienfeier stattgefunden hat oder irgendwo eine Fleischfabrik und ähnliches Infektionen erzeugt hat oder weiterverbreitet hat. Da hat man dann einen Hotspot, den kann man isolieren, da kann man die Leute versuchen, für sich zu gewinnen, alle in Quarantäne schicken, ja, und so weiter. Wenn so viele Leute jetzt infiziert sind, ist das unendlich schwer.
Ja, und diese Clusterstrategie, die Sie ansprechen, die manche eben als Idee jetzt ins Spiel bringen, nicht mehr einzelne Kontakte verfolgen, die hätte natürlich auch ganz schön weitreichende Konsequenzen. Ute Teichert-Bartelt, die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte, die hat da auf einen Aspekt diese Woche aufmerksam gemacht.
Tatsächlich wäre es gut, wenn man auf die Cluster vorwiegend gucken würde. Das würde aber bedeuten, dass man insgesamt einen Strategiewechsel in der Gesellschaft bräuchte. Das muss man sich gut überlegen und das müssen, glaube ich, alle mittragen, weil das hieße im Endeffekt auch, sie müssen sich in Quarantäne begeben, auch wenn sie nicht positiv getestet sind, bloß weil sie bei einem Cluster dabei waren.
Und ich meine, das sagt sich einigermaßen leicht, aber das ist doch unendlich schwer, wenn wir sehen, dass wir es schon nicht schaffen, die weitere Infektion in den Griff zu bekommen, was im Endeffekt ja vielleicht auch an unser aller Verhalten liegt. Und dann, nur weil man in einem Cluster war, darauf zu reagieren, ich bin skeptisch, ob das funktionieren kann.
Ja, das bin ich auch. Es wird zwar immer gesagt, wir appellieren an die Vernunft der Bürger, an ihr Verantwortungsbewusstsein und so weiter. Das ist sehr schön, das spricht sich gut. Ich denke auch, dass viele Leute sehr verantwortungsvoll sind und sehr, sehr stark aufpassen und so weiter. Aber wenn man nun weitreichende Konsequenzen zu befürchten hat, wenn man irgendwo mal mit dabei war, dann kann ich mir vorstellen, dass die Begeisterung der Bevölkerung deutlich abnimmt. Das ist ein bisschen gefährlich.
Das heißt, wir sollten dann doch einfach darüber nachdenken, ob wir vielleicht sowas machen wie phasenweise Lockdowns, anstatt sozusagen die ganze Zeit darauf zu warten und dann kommt es irgendwann doppelt so heftig.
Ja, das gibt es ja schon im Berchtesgadener Land, ist das ja angefangen. Das war ja eigentlich eine ganz gute Strategie. Schlecht für Berchtesgadener Land. Man hat das im Fernsehen gesehen, wie die Leute fluchtartig innerhalb von 2 Stunden ihren Aufenthaltsort, die Touristen, verlassen mussten, weg im Auto, nichts wie woanders hin und so weiter. Das geht ja vielleicht auch. Und wenn man diesen Lockdown dann sehr stark zeitlich begrenzt, das kann natürlich nicht sein, dass der jetzt 3 Monate dauert, dass man klar macht, so hier ist jetzt, hier ist, wird zugemacht für 2 Wochen und dann kann wieder aufgemacht werden. Das, glaube ich, ist zumutbar. Mhm. Vor allem, wenn man die Konsequenzen betrachtet, die sind ja erheblich. Ja. Die machen sich viele Leute einfach nicht klar. Wie gesagt, exponentielle Steigerung, ja, das ist ein Problem.
Ja. Ist ja auch vielleicht ganz gut, sich die nicht jeden Tag so ganz doll klar zu machen und in so einem Angstgefühl zu leben. Also ganz ernsthaft, ich meine, das irgendwie ist ja auch komisch. Ja. An der Stelle sind wir inhaltlich eigentlich bei Corona ganz rund, aber trotzdem mache ich jetzt eine ganz andere Ecke auf, weil es zu dieser Woche auch dazugehört, zu die wir gucken. Auch Jens Spahn hat sich angesteckt, ist nur einer von täglich sehr vielen Tausend gerade, aber doch eine symbolische Bedeutung.
Ja, natürlich, wenn der oberste Corona-Verfolger sozusagen selber angesteckt wird. Aber es ist ja eigentlich kein großes Wunder. Es ist ja jemand, der ständig im Kontakt ist, auch mit Leuten, die möglicherweise mal infiziert sind. Also es ist ja jemand, der immer wieder auch an die, jetzt dramatisch ausgedrückt, an die Front gehen muss, da auch ganz in die Nähe der Herde, der Krankheitsherde kommen muss. Das ist ja auch in Ordnung, dass er das macht und spricht für ihn, dass er sich so engagiert reinwirft in seinen Job, dass er dann auch mal was abkriegt, ist eigentlich kein großes Wunder, finde ich.
Sagt der Philosoph Gunter Gebauer. Und wir schaffen ja vielleicht mal eine ganz kurze thematische Corona-Pause gleich. Dann schauen wir auf den US-Wahlkampf. Da spielt es natürlich auch eine Rolle. Schauen wir mal, wie es läuft gleich. Wenn Sie die zweite TV-Debatte zwischen Joe Biden und Donald Trump verfolgt haben, zu Hause, oder die Berichterstattung darüber, die haben Sie vermutlich mindestens mitbekommen, dann waren Sie ja vielleicht auch so ein bisschen überrascht, wie manche, über den fast schon ruhigen Donald Trump, oder eine andere mögliche Gefühlsregung. Vielleicht hatten Sie auch Angst, er könne damit noch mal etwas vorangewinnen und vorankommen, allen Umfragen zum Trotz. Gunter Gebauer ist nach wie vor hier, Philosoph und Sportwissenschaftler. Haben Sie sich das angeschaut?
Nein, aber es gibt ja genug Wiederholung davon. Also man kann immer wieder die Dinge sehen, hören, kommentiert hören und so weiter. Das ist ja eine Möglichkeit gewesen, in den letzten 2 Tagen sich ein Bild zu machen, ohne dass man jetzt um 3 Uhr nachts aufgestanden ist, also aufgeblieben ist bis 5, um sich das anzugucken. Aber lohnt war das auf jeden Fall.
Finden Sie?
Ja.
Man könnte ja auch denken, es war jetzt komplett egal irgendwie.
Ich glaube nicht ganz. Das wird ja gerne gesagt. Das ist klar, dass jetzt nicht noch irgendwie 10% aus der Wählerschaft rauszubrechen sind von dem einen Lager in das andere. Zumal die Lager sind so sehr gefestigt und stehen so feindselig einander gegenüber. Es geht, glaube ich, eher darum, und das ist eine Strategie, die eigentlich ich von Trump erwartet habe, dass er jetzt die etwas von ihm bis jetzt deutlich vernachlässigten Wählergruppen anspricht. Also natürlich seine Stammwähler, ist klar, aber die wählen ihn eh. Das sind, glaube ich, es wurde mir gesagt, Vorstadtfrauen. Das hört sich komisch an. Also in den USA ist es so, das sind die Suburbs. Mhm. Das sind die großen Wohngebiete mit Eigenheimen, teilweise sehr schmucken, bürgerlichen Vierteln außerhalb der Zentren. In den Zentren wohnt es ist entweder ein Slum oder es wohnen an bestimmten Ecken schwarze Bewohner, die woanders nichts bekommen haben und so weiter. Und außenrum wohnen die etwas Wohlhabenderen, auf jeden Fall die bürgerlichen Schichten. Mhm. Und da geht's an die Frauen. Die haben, glaube ich, Trump jetzt in letzter Zeit nicht so besonders gemocht. Sie haben die Republikaner das letzte Mal mehrheitlich gewählt, das war die große Überraschung, aber da haben irgendwie die Demoskopen nicht so recht aufgepasst. Denn diese Frauen würden auf keinen Fall, und haben es auch nicht getan, Hillary Clinton wählen. Weil das sind Frauen, die sind meistens nicht berufstätige Frauen, die sich um ihre Familie kümmern, die die Kinder zum Hockeyspielen bringen und zum Klavier und die Schule und den Garten pflegen und so weiter. Die haben mit Hillary Clinton, einer selbstbewussten, feministischen Frau, gar nichts anfangen gewusst. Mhm. Das ist jetzt etwas anders mit Biden. Biden spricht diese Frauen gut an. Da hat ja selber eine Frau, die so ein bisschen in diese Richtung geht. Das ist ein Paar, das ist ein geeinigtes Paar. Biden hat viele Schicksalsschläge hinnehmen müssen, hat seine erste Frau verloren, hat seinen ältesten Sohn verloren und so weiter, hat es getragen, er hat getrauert und so weiter. Also hat diese menschliche Seite bedient ja Biden eigentlich sehr schön. Trump eigentlich überhaupt nicht. Und jetzt ging es, glaube ich, darum, in diesem Wählerreservoir, was noch da ist,
ein menschliches Antlitz zu zeigen.
Ja, ganz genau. Und eine freundliche Ansprache, keine Angst zu erregen und zu sagen, liebe Damen, ich bin auch für euch da und so weiter. Ich komme auch zu euch zum Kaffee trinken. Ja. So hatte ich den Eindruck ein bisschen.
Angst haben Sie gerade gesagt, Angst habe ich vorhin auch schon gesagt. Angst ist aber auch eine Regung, die man dabei haben kann. Es gibt zumindest Menschen, von denen ich gelesen habe, sie haben jetzt die Angst, er könne es eben nochmal schaffen.
Ja.
Andere haben die Angst, wenn er es nicht schafft, dann gibt es Unruhen.
Ja.
Vor was sollte man denn mehr Angst haben?
Auch vor den Unruhen eindeutig, weil er ja auch diese Seite in den letzten Wochen ganz klar bedient hat. Er hat ja regelrecht aufgefordert, rechtsradikale Gruppen sich zu bewaffnen und nur mit Waffen zur Wahl zu gehen. Die Leute, jedenfalls die Fernsehbilder, die wir aus den USA bekommen, ich war jetzt in den letzten Jahren nicht mehr da, also ich habe dieses auch solche Erfahrungen nicht so sehr gemacht. Ich kenne ja eher das Universitätsmilieu, das sieht ein bisschen anders aus. Diese waffenstarrenden Männer, die da rumlaufen, und entschlossene Trump-Wähler sind und eventuell sogar entschlossen sind, eine Niederlage ihres Favoriten nicht hinzunehmen. Ja. Die Gefahr scheint tatsächlich zu bestehen.
Mehr Angst vor Unruhen, dann wünschen Sie sich Donald Trump.
Ja, aber auch nicht alle, weil man ja auch weiß, dass er das Öl ins Feuer gießt. Er profitiert ja von den Unruhen, also erzeugt er diese Unruhe auch. Also diesen Zusammenhang haben vielleicht doch eine ganze Menge Leute begriffen in den letzten Monaten.
Der Philosoph Gunther Gebauer, vielen Dank für diesen Moment erstmal. Die Red Hot Chili Peppers, Snow Heyo hier im Deutschlandfunk Kultur. Und es geht jetzt um eine Geschichte, die erst mit ein bisschen Verspätung eine politische Dimension bekommt. Ein Mann aus Syrien, der wurde in dieser Woche erst festgenommen. Er soll Anfang Oktober zwei Touristen in Dresden angegriffen haben. Einer der Angegriffenen ist gestorben. Der Verdächtige gilt als islamistischer Gefährder. Und deshalb steht jetzt die Frage im Raum, ob es auch eine Tat mit islamistischem Hintergrund war. Weiß man noch nicht. Und es werden auch schon Fragen gestellt, die direkt einen Schritt weitergehen. Zum Beispiel, warum schiebt man Gefährder nicht ab? Das hat Friedrich Merz gefragt, der ja gerade politisch in der CDU noch was vorhat. Gunther Gebauer, Philosoph und Sportsoziologe, ist hier weiterhin mein Gast im Deutschlandfunk Kultur. Herr Gebauer, man kann diese Abschiebung praktisch ja aber nicht machen. Es gibt im Prinzip keine Beziehung diplomatischer Art, es fehlen Verbindungen. Man kann das so einfach gar nicht durchsetzen. Das heißt, das ist zumindest 99% Stimmungsmache.
Ja, leider muss man das sagen, denn es gibt keine Flugverbindung. Also wie soll man den Delinquenten da hinbringen nach Syrien? Das ist eigentlich gar nicht möglich. Man kann nicht extra mit dem Jet da irgendwie rüberfliegen und sich abschießen lassen oder sowas. Oder auf dem Landweg von der Türkei aus irgendwo an der Grenze übergeben oder so. Und das Zweite ist, Syrien wird den nicht zurücknehmen. Das ist ganz klar. Und wenn sie ihn zurücknehmen, dann nehmen sie ihn zurück, um ihn zu foltern oder hinzurichten. Mhm. Also wir können ja auch jetzt hier keine Lieferanten sein für Folteropfer. Selbst wenn der Mann jemanden umgebracht hat oder getötet hat. Mhm. Das gehört nicht zu unserer Rechtsordnung. Ich bin ein bisschen erschüttert darüber, dass man das immer wieder diskutieren muss, dass man jetzt nicht so sehr die Angst in den Vordergrund stellt, die kann ich verstehen, dass man nicht so sehr die Tat in erster Linie sieht, der Mann wird verurteilt, der wird eingebuchtet und so weiter, sondern dass man sagt, wir haben Rechtsprinzipien. Mhm. Wir können jetzt nicht einfach vertrauensvoll uns an Herrn Assad wenden und sagen, bitte sehr, hier ist ein Staatsbürger von euch, jetzt macht mit ihm, was ihr wollt.
Ja.
Das geht nicht.
Trotzdem ist natürlich wichtig, wie wir mit der Tat umgehen. Wir haben diese Diskussion ja zum Beispiel auch immer mal wieder, wenn es, um bewusst quasi eine andere Seite aufzumachen, wenn es rechtsextreme Gewalttaten gibt, dann kommt wichtigerweise ja immer auch der Hinweis, wir können nicht irgendwie von dem 895. Einzelfall reden, sondern es geht immer auch um ein Umfeld, in dem das entsteht, wer da vielleicht welchen Anteil hat. Und wenn wir das mal übertragen, dann sollten wir vielleicht nicht über Abschiebungen diskutieren, die wir praktisch eh nicht machen können. Ja. Aber wir sollten uns schon genau angucken, in welchem Umfeld sowas vielleicht passiert.
Ja, das ist ja ganz wichtig. Das ist viel, viel wichtiger, als wenn man sagt, wir schieben ab. Und das sind, sagen dann Leute, die genau wissen, dass man nicht abschieben kann. Das ist so ein bisschen perfide an der Diskussion. Weil sie damit ja auch die anderen, die vielleicht jetzt darauf hinweisen, dass das nicht geht, in eine schlechte Situation bringen. So wie ich eben argumentiert habe, kann man sagen, ja mein Gott, solche Leute muss man doch loswerden und je schneller, desto besser und so weiter. Die SPD ist dann, Pistorius, SPD-Innenminister in Niedersachsen, hat dann auch gleich reagiert. Jetzt kann man wieder sagen, ja, die SPD will die Leute behalten oder sowas. Das ist natürlich eine vollkommene Scheindiskussion. Die sind alle einer Meinung, man kann die nicht abschieben. Und was sie sagen, ist ganz richtig. Man muss überlegen, wie kann man mit so einem Milieu umgehen. Mhm. Ich denke, man kann mal einen Blick rüberwerfen nach Frankreich. Die haben ja noch viel größere Probleme und haben ein viel, viel schrecklicheres Problem gehabt. Und es gab eine Trauerfeier für den ermordeten Lehrer Samuel Paty, bei der der Präsident Macron endlich mal richtig gute Worte gefunden hat. Und es ist klar, was er angekündigt hat. Wir müssen an dieses Milieu ran, wir müssen es umgestalten, wir müssen es bearbeiten. Und er hat es zusammen gemacht mit den führenden Imamen aus Frankreich. Das ist wichtig, dass man auch die Religionsführer gewinnt, dass sie auch da auf der Seite des Staates stehen und sagen, das Recht des Staates ist viel höher als jetzt islamische Vorstellungen.
Denn bisher ist es ja aber, muss man sagen, in Frankreich eben auch nicht gelungen. Das heißt,
nein.
Die Frage, ob das jetzt irgendwas ändert, wenn es jetzt sozusagen nochmal diesen Moment gibt. Diesen Moment hatte Frankreich natürlich auch schon häufiger.
Ja, allerdings natürlich mit den terroristischen Überfall auf die Redaktion von Charlie Hebdo. Also es kommt immer wieder in Frankreich vor. Sie haben ja auch eine viel, viel größere muslimische Community. Die lebt auch abgeschlossen, immer stärker abgeschlossen, driftet ab, hat ihre eigenen Gesetze. Aber wir müssen das jetzt nicht alles vergleichen, aber was der entscheidende Punkt ist, selbst in dieser Situation, sagt der Staatspräsident, wir müssen alles tun, um dieses Milieu aufzubrechen, um das Milieu zu verändern. Wir müssen hineingehen, wir müssen Angebote machen, wir müssen auf der anderen Seite aber auch klar machen, dass wir nicht alles mit uns gefallen lassen. Ich finde, das wurde von Macron sehr gut vorgetragen.
Und würden Sie sagen, das machen wir hier, um wieder zurückzukommen hierher, das machen wir hier ausreichend?
Es wird eine Menge gemacht. Also in diesem Fall vielleicht nicht. Ich kenne den Fall nicht gut genug. Ich habe nur einen Kommentar in der Süddeutschen Zeitung gelesen von Detlef Esslinger, von dem ich eine Menge halte. Der sagte, es gibt ja Resozialisierungsprogramme für solche Leute, die in Haftanstalten sitzen. Und das hätte man mit dem ja machen können. Oder wenn er, als er entlassen ist, hätte man ihn gleich in so ein Programm übernehmen müssen, statt einer Personenüberwachung, die eh nicht klappt. Ich meine, 24 Stunden lang einen jungen Mann zu überwachen für die nächsten 2 Jahre, das kostet jeden Monat, Gott weiß wie viel Geld und ist eh nicht effizient.
Hat in dem Fall ja auch nicht viel gebracht.
Nö, hat nichts gebracht. Kann man ja auch praktisch gar nicht so etwas. Also auch das ist eine schiefe Forderung. Also Resozialisierungsprogramme, da gibt es natürlich auch welche in Deutschland. Und auch Fachleute, die so etwas können. Das sollte man meiner Ansicht nach stärken.
Sagt Gunter Gebauer hier im Deutschlandfunk Kultur. Und hier sitzen in zwei Studios zwei Männer. Keine paritätische Verteilung, Herr Gebauer, Gunter Gebauer in Köln. Ich sage das, weil wir über ein Gesetz sprechen wollen, das gekippt wurde in Brandenburg, das eben Parteien genau so etwas festschreiben wollte oder festgeschrieben hat, auf den Wahllisten paritätisch zu verteilen, immer ein Mann, dann eine Frau. Aber da hat das Landesverfassungsgericht gesagt, das ist nicht rechtmäßig. Herr Gebauer, aber anders schafft man es offensichtlich nicht, denn nur 30 von fast 90 Landtagsabgeordneten sind in Brandenburg Frauen. Das ist ja irgendwie nicht so besonders gleichmäßig verteilt.
Nö, das ist nicht gleichmäßig verteilt. Die Frage ist, ob das Gesetz nicht überscharf war, wenn man sagt, die Listen müssen abwechselnd mit Männern und Frauen besetzt sein. Das ist ja sehr scharf. Mhm. Also wenn man also eine Frau aufstellt, einen Mann, dann eine Frau, einen Mann. Das geht ja sehr stark in die Autonomie von politischen Parteien. Und im Wahlgesetz ist ein Gleichstellungsgebot untergebracht, das fordert wirksame Maßnahmen. Nun, das ist typisch eine juristische Geschichte, weil man jetzt auslegen muss, was heißt wirksame Maßnahme. Diese Maßnahme ist natürlich wirksam, die man da vorgeschlagen hat. Ja, aber die ist zu wirksam wahrscheinlich.
Zu wirksam.
Da kann sich ja mal überlegen, was gibt es dann an Alternativen. Also ich kenne das ja von der Universität. Auch da ist ja festgelegt, dass es paritätische Besetzung der Universitätsgremien zum Beispiel geben muss. Das Fachbereichszusammensetzung, dass der Fachbereichsrat soll gleichmäßig zusammengesetzt sein. Ich habe das lange verfolgt. Ich habe das auch, darf ich mal sagen, sehr frauenfördernd betrieben an meinem Institut. Das hatte ursprünglich das Institut für Philosophie, eine Frauenquote von 95% Männer, 5% Frauen. Also natürlich waren da nicht aufgefüllt bis 100, aber wir waren natürlich deutlich in der Mehrheit. Und als ich dann emeritiert wurde, hatten wir 50-50.
Mhm. Ja? Hat es dem Institut schlecht getan?
Nee, das hat dem Institut natürlich gut getan.
Dann wäre es doch eigentlich auch eine super Idee mit der Wahllistenparität.
Ja, aber die Frage ist, wie kommt man dahin? Wenn das kollidiert mit einer juristischen Auslegung, die hier vorgenommen worden ist, die auch einstimmig gefasst ist. Und in dem Gremium waren ja auch Laienrichterinnen, also Julie C. war zum Beispiel dabei, die ist ja Juristin, also ist nicht verdächtig, jetzt sich für die Männer schwer einzusetzen und gegen die Frauen zu stimmen, sondern es ist hier offenbar überinterpretiert worden. Man kann wirksame Maßnahmen zum Beispiel an der Universität, deswegen erzähle ich das, ist zum Beispiel, dass man das über Finanzen macht. Also der Fachbereich, der eine Verteilung, der Gleichverteilung männlich-weiblich hinbekommt in seinem Fachbereichsrat, kriegt mehr Geld. Derjenige, der das deutlich verfehlt, kriegt weniger Geld. Das kann man sehr gut regeln. Was meinen Sie, wie schnell das geht? Man kann das über die Parteienfinanzierung regeln. Dass man sagt, wenn Parteien das Listen aufstellen, die strikt nach diesem Prinzip aufgebaut sind, dann kann man diesen Parteien eine Prämie geben. Und die Parteien, die das deutlich verfehlen, denen kann man eventuell einen Malus geben.
Wobei, wenn man dasselbe Ziel vor Augen hat, das eine doch einfach der direktere Weg ist, oder?
Ja, die Frage ist, ob man den Parteien, das ist ja der Ablegungsgrund gewesen, dieses Verfassungsgerichts, die Parteien müssen ja einen gewissen Spielraum, eine gewisse Freiheit haben bei der Aufstellung ihrer Kandidaten. Mhm. Und das bemisst sich ja danach, welche Kandidaten Einfluss in der Partei haben, welchen Kandidaten zugetraut wird, dass sie einen Wahlkreis erobern und ähnliches. Das kann man den Parteien nicht einfach wegnehmen. Mhm. Und wenn man sagt abwechselnd, ja, dann muss man so viele Frauen haben, dass die auch die Wahlkreise dann erobern können.
Was bei den klagenden Parteien AfD und NPD halt irgendwie natürlich auch einfach nicht der Fall ist.
Sie haben ja gar keine Frauen. Also, das ist ja das Problem, dass die rechtsextremen Parteien wenig Frauen haben. Die haben zwar hier und da eine Quotenfrau oder eine Frau, die große Lippe riskiert, aber ansonsten eben nicht sehr gut vertreten sind bei den Frauen. Was kann man ja auch verstehen.
Wenn wir das nächste Mal sprechen, glauben Sie, es hat sich am Problem aber was geändert?
Das kann sich ändern. Ich denke, irgendwelche Maßnahmen sollte man jetzt aber ergreifen. Wenn das schon durchgefallen ist, das Gesetz, müssen sich meiner Ansicht nach die Parteien, die etwas verändern wollen, sich zusammensetzen und überlegen, was können wir dann als wirksame Maßnahmen machen? Und ich denke, dass es sie gibt, aber muss ein bisschen einfallsreich
rangehen. Finanzierung, sagen Sie zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel.
Gunter Gebauer, Philosoph und Sportsoziologe. Wissen Sie, wie spät es ist, wenn Sie morgen um 9 Uhr aufwachen?
Morgen ist es um 9.08 Uhr.
Okay, ich hätte gesagt, morgen ist es um 9 Uhr, vermutlich 9. Aber gut,
das weiß ich schon. Ich habe oft genug das mitgemacht.
Wir stellen die Uhr wieder zurück heute Nacht. Dass das immer noch so ist, liegt ja auch daran, dass die EU gerade Wichtigeres zu tun hat. Ja. Corona zum Beispiel ist auch wichtiger, oder?
Ja, eindeutig natürlich.
Ja.
Trotzdem, es ist eine interessante Sache, dass man morgen eine Stunde Zeit bekommt. Das sage ich immer als Philosoph, ist ja wunderbar.
Ja.
Wann kriegt man sonst so ein Geschenk von einer Stunde? Allerdings wissen wir ja auch, diese Stunde haben wir vorher zur Verfügung gestellt. Und in dem Moment, wo man sie los wird, also im Frühjahr, ist es etwas bitterer, finde ich. Aber jetzt freue ich mich drauf, dass ich morgen eine Stunde mehr habe.
Super. Sie kriegen die Stunde zurück, die Sie uns quasi geschenkt haben. Dafür danke ich Ihnen, Herr Gebauer. War schön, dass Sie dabei waren.
Hat mir auch gefallen. Dankeschön.